Gedankenknoten, dein Podcast für mentale Gesundheit und persönliches Wachstum. Immer mit einem Schuss Humor. Von und mit Birte Drescher.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Gedankenknoten. Heute wartet eine ganz besondere Folge auf euch mit einer Gästin, die mich tief bewegt hat. Ich spreche heute mit der 17-jährigen Clara über das Thema Mobbing. Und als ich Clara bat, mir ein paar Stichworte zu schicken, dachte ich, wir werden einen ganz lockeren Austausch über das Thema Mobbing machen. Doch was ich dann von ihr bekam, hat mich regelrecht umgehauen. Schon beim Lesen war mir klar, ich spreche nicht einfach mit einer betroffenen Jugendlichen, ich spreche mit einer unglaublich reflektierten, klugen, jungen Frau. Mit einer Klarheit, einer Tiefe und einem Mut, der mich sprachlos gemacht hat. Und wir beide sind uns einig, das Thema Mobbing wird noch immer viel zu oft bagatellisiert. Aber es war doch nur Spaß, ist keine Entschuldigung. Und Mobbing ist keine Kleinigkeit. Es ist Gewalt und sie kann überall passieren. In der Schule, in der Familie, am Arbeitsplatz, in sozialen Netzwerken und sie hinterlässt Spuren. Tiefe, schmerzvolle, dauerhafte. Aber was genau ist eigentlich Mobbing? Mobbing meint systematische, wiederholte und gezielte Angriffe auf eine Person, verbal, sozial, physisch oder digital. Das Gemeine daran, es ist kein normaler Konflikt. Es gibt ein Machtungleichgewicht. Das Opfer ist ausgeliefert, ohnmächtig und oft allein. Aus psychologischer Sicht entsteht Mobbing häufig durch Gruppendruck, Unsicherheit, fehlende Empathie oder den Versuch, sich über andere zu erheben. TäterInnen kompensieren nicht selten eigene Themen, indem sie andere klein machen. Doch heute wollen wir nicht nur über Mobbing sprechen, wir wollen hineinfühlen, verstehen und vor allem hinsehen. Clara teilt ihre ganz persönliche Geschichte mit uns. Sie erzählt, wie sich Mobbing anfühlt, was es mit einem Menschen macht und warum es so wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Diese Folge ist ein Weckruf für mehr Menschlichkeit, für mehr Mut, für mehr Bewusstsein. Also, schnapp dir einen Kaffee und lass dich beeindrucken. Denn diese junge Frau hat etwas zu sagen. Und glaub mir, du willst es hören. Triggerwarnungen findet ihr übrigens in den Shownotes. Auf geht's! Liebe Clara, es ist mir eine riesige Ehre, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen.
Ah, ich freue mich so, dass ich hier sein darf und mit dir einen Podcast aufnehmen kann, eine Folge von deinem Podcast.
Ja. Ich bin selten aufgeregt, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, aber ich bin heute aufgeregt.
Ich auch.
Ja. Weil, also uns trennen ja 22 Jahre Lebenserfahrung und ich habe wirklich gedacht so, ja komm ey, alles easy, wir quatschen ein bisschen, total entspannt. Ja. Dann haust du mir deine Vorbereitung raus und ich dachte so, scheiße, ich muss mich vorbereiten, ja. Das gibt sonst gar nichts mit mir, scheiße. Ja. Ja, vielen Dank fürs Umhauen.
Ja, sehr gerne.
Clara, wir haben uns ja vor ein paar Wochen kennengelernt durch Zufall in der Hospizarbeit.
Ja.
Und ich habe mir sofort gedacht, boah, ich muss mit der unbedingt einen Podcast aufnehmen. Es ist mir scheißegal, worüber die reden will. Ich muss einen Podcast mit dieser Frau aufnehmen. Und ich habe dich gefragt, du hast sofort gesagt, ich bin dabei und hast gesagt, du möchtest mit mir gerne über Mobbing sprechen.
Ja.
Hartes Thema.
Auf jeden Fall.
Warum ist dir das so wichtig?
Ich habe schon gerade jetzt, ich bin ja in Anführungszeichen nur 17 oder erst 17, aber ich habe schon so unfassbar viel erlebt, so viel Schlimmes auch. Und ich teile das gerne einfach, um einen Stopp auch zu setzen, damit man einfach weiß, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil es halt eben so tiefe Narben hinterlassen kann. Hm. Und deswegen habe ich sofort gesagt, aber sofort, ja.
Mega, es ist sehr, sehr mutig von dir, vor allem, weil du ja auch gesagt hast, du willst auch deine persönlichen Erfahrungen teilen. Und ich weiß, wie schwer das sein kann. Ich habe das selber hinter mir, persönliche Erfahrungen zu teilen. Das ist ein Befreiungsschlag, aber es kostet auch eine ganze Menge Mut. Und das in deinem Alter, ich habe hohen Respekt davor.
Dankeschön.
Wirklich.
Ich aber auch vor dir, so was du alles schaffst. Und
ja, aber ich bin schon 38, das ist...
Naja.
Lange, lange Zeit hinter mir, als ich mal 17 war. Ach Gott, ey.
So werden die alten Zeiten ausgepackt.
Damals. Genau. Naja, gut, egal, lassen wir das. Das führt zu, wenn ich jetzt mit damals anfange, das führt zu weit. Nein. Magst du uns denn einmal mitnehmen in deine Erfahrungen, die du mit Mobbing gemacht hast?
Ja, genau. Also ich kann mal so grob zusammenfassen. Ich erlebe Mobbing eigentlich schon seit dem Kindergarten tatsächlich. Wow. Da sind dann so Kleinigkeiten gewesen, dass da ich ständig verpetzt wurde oder irgendwie doof angemacht wurde, doofe Sprüche gekriegt habe. Und da meinte meine Mama aber dann noch, ja, Kindergarten, die Kinder sind klein, sie wissen nicht, was sie tun. Von daher habe ich das auch recht schnell einfach hinter mir gelassen. Damals habe ich das auch noch nicht so wirklich verstanden. Und dann in der Grundschule ging es dann richtig los, aber zum Glück habe ich es noch nicht verstanden, dass dann auch die Lehrer auf mich los sind. Ich habe eine Rechenschwäche tatsächlich, also Dyskalkulie, das ist ausgetestet und dagegen kann ich leider nichts tun. Es ist so, gleichzustellen wie mit LRS. Und ja, dort war das dann so, dass auch die Lehrer dann am Elternsprechtag da total gegen mich waren und haben nur gesagt, was ich nicht kann, was ich doof mache und warum ich das ja nicht hinkriege, ob man mit mir gar nichts geübt hätte zu Hause und all sowas. Und ja, mit der Klasse kam ich eigentlich relativ gut zurecht. Es gab da einige, die auch mich nicht so toll fanden und das auch echt rausgelassen haben, dass ich dann über den Schulhof geschubst wurde. So auch, dass dann meine Mutter mal kommen musste und dann sich da auch jemanden gegriffen hat und hat gesagt, geht nicht so, also so nicht. Und dann ging es auch wieder. Und zu der Zeit habe ich es auch noch nicht ganz verstanden. Und ab der Realschule habe ich es dann komplett verstanden und es hat mich komplett zerstört. Also Mobbing von Lehrerseite war da Standardprogramm und auch leider von den Schülern. Eigentlich im Endeffekt kann man sagen, die ganze Klasse stand gegen mich und ich stand da alleine. Ja, also dasselbe wie in der Grundschule auch. Die Lehrer haben nur gesagt, was ich nicht kann. Und auch meine Mathelehrerin hat mich gar nicht verstanden und hat mir gar nicht irgendwie Hilfe geboten oder mir eine Hand gegeben, wo ich mich dran festhalten kann. Ja, und die Schüler haben dann noch die Kirsche auf die Torte draufgesetzt. Und da wurde mir auch Beinchen gestellt. Ich wurde bis nach Hause verfolgt und ja, ich wurde dann auch zum Ende hin tatsächlich verprügelt von einer Mädchengruppe und das hat mich sehr, sehr stark mitgenommen. Ich bin auch schon seit Anfang der Realschule in psychologischer Behandlung, auch aufgrund meiner Dyskalkulie und dann halt besonders auch aufgrund des Mobbings. Und ja, da wurde ich dann zusammengeschlagen und meine beste Freundin, die war die Einzige, die da irgendwie für mich aufgestanden ist und mir geholfen hat und wir sind jetzt unzertrennlich geworden, auch durch diese Situation. Von daher war sie eine sehr große Stütze für mich, weil sie einfach auch die ganze Zeit für mich da war. Sie war auch also die letzten Jahre war sie wirklich einfach diejenige in der Klasse, die mir da irgendwie noch geholfen hat, weil ich habe jeden Morgen entweder gebrochen, hatte Durchfall oder halt wirklich einfach totale Magenschmerzen, bevor ich dann zur Schule gegangen bin, weil halt ständig Mobbing kam. Es wurde auch auf mein Aussehen gegangen. Ich habe eine sehr hohe Stirn und dann wurde gesagt, Flugzeuglandebahn.
Mir ist nie aufgefallen. Aber gut, aber Sprüche bei Mobbing haben auch nicht immer eine Logik.
Genau, und da haben die mich halt voll mit fertig gemacht, weil ich halt drauf eingegangen bin. Ich kleide mich auch sehr bunt und nicht den Trends entsprechend und da wurde dann auch drauf rumgehackt und ja, wenn dann meine Haare mal abstanden, weil ich ein Bad Hair Day hatte, dann ging das auch gar nicht. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann auch einen Schulwechsel hinter mir, nachdem ich dann halt verprügelt worden bin.
Und wie alt warst du da?
Das war 2023. Muss ich jetzt rechnen, ne?
Das ist 2 Jahre her, das heißt, du warst 15.
Genau, gerade 15. Gerade. Weil das war am 8.5. und das war schon echt sehr, sehr schlimm. Und meine Lehrerin war dann auch so, ja, hier, das ist die Klassenlehrerin von derjenigen, die dich zusammengeschlagen hat, dann schreib mal einen Brief. Und ich war so,
hä?
Ja.
Warum soll ich jetzt einen Brief schreiben?
Und dann habe ich total heulend meine Mutter auch angerufen und habe gesagt, Mama, bitte hol mich hier raus, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann haben wir direkt meine beste Freundin eingepackt, weil sie dann auch eingegriffen hat und sind dann auch zur Polizei gegangen. Strafanzeige gemacht und im Endeffekt hatten wir dann auch Glück. Das ging dann auch vor Gericht. Genau, aber in der Zeit habe ich dann erst noch mit meiner Therapeutin sehr, sehr stark gekämpft und habe gesagt, ich schaffe das, ich möchte meinen Schulabschluss, ich kriege das hin, irgendwie. Selbst wenn ich mich da jetzt jeden Morgen hinquäle, ich schaffe das, ich mache, in 2 Jahren mache ich meinen Schulabschluss, dann bin ich fertig. So, und so einfach war das dann nicht, weil dann Videos gemacht wurden von dieser Tat, die dann rumging.
Doch.
Und dann ging ich in die Schule, nach langen Therapiezeiten, also wirklich gefühlt alle 2 Tage war ich dort, wurde dann auch mit Medikamenten tatsächlich auch behandelt, weil es einfach anders nicht ging. Ja, was soll ich sagen? Und dann kam ich da in die Schule und ey, ist das nicht die vom Video? Ey, Clara, wurdest du nicht zusammengeschlagen? Bist du nicht die vom Video? Aha, du wurdest zusammengeschlagen. Ja, genau solche Sachen sind dann da gelaufen und dass ich dann so gebrochen bin, dass meine Therapeutin und meine Mutter mich zu Hause lassen mussten, dass ich wirklich über 1,5 Jahr krankgeschrieben war. Und ich habe gesagt, meine Therapeutin hat gesagt, Schule, die Schule auf gar keinen Fall mehr, ich schaffe das nicht. Und ich wollte mich aber nicht mit dem Gedanken anfreunden, dann meinen Abschluss nicht zu kriegen, weil ich ja Pläne hatte. Ich wollte Fachabitur machen, weitermachen, weil ich mich davon nicht so beeinflussen lassen wollte. Ja, und dann haben wir einen Antrag gestellt, von wegen Schulwechsel. Pustekuchen, würde ich mal sagen, war sehr schwer. 1,5 Jahr verging. Irgendwann saß ich bei meinem Arzt, weil ich dann auch solche Probleme hatte, dass ich von meiner Psyche her so eine Art selbstverletzendes Verhalten aufgewiesen habe. Ich habe mir meine Arme und meine Beine und mit unter anderem auch mein Gesicht blutig gekratzt, weil alles gejuckt hat, weil alles eklig war. Und dann saßen wir bei meinem Hausarzt und dann kam der Anruf. Ja, die Clara geht ab nächste Woche Montag auf eine andere Realschule. Ja, und ich dann komplett in Tränen zusammengebrochen, weil es war leider die Schule in derselben Stadt. Es gibt genau 2 Realschulen und ich war auf der einen und durfte jetzt auf die andere gehen. Wo auch einige meiner Grundschulkameraden damals dorthin gegangen sind. Und dann dachte ich mir schon so, toll, freue ich mich. Ja, und dann der erste Tag da. Am Anfang lief alles gut. So die ersten 2 Monate, ich habe Freunde gefunden, waren nur leider die falschen Freunde, weil die haben sich dann, das waren welche aus der Parallelklasse und dann ist die Klasse auf mich gegangen, weil ich mit denen aus der Parallelklasse was zu tun hatte. Ja, und dann grassierten dort auch die Videos.
Nein.
Und dann war es komplett vorbei doch. Ja, und mein Deutschlehrer war der Einzige, der mich verstanden hat, der Einzige, der mir irgendwie eine Hand gehalten hat und dank ihm habe ich es durch die Zaps geschafft und dank ihm habe ich dann meinen Realschulabschluss trotzdem machen können.
Und das ist so krass, wirklich. Also du kannst so unfassbar stolz auf dich sein, dass du deinen Abschluss gemacht hast. Also ganz ehrlich, wenn ich mich an meine Teenagerzeit erinnere und also meine Teenagerzeit war auch nicht immer einfach. Ich glaube, da hätte ich schon lange aufgegeben.
Ja, ich war also, auch kurz davor.
Krass. Ja, aber du hast es durchgezogen. Also du hast es ja trotz allem, also sich wirklich und dann noch in deinem Alter zu denken, ich ziehe das jetzt durch, weil ich habe Pläne mit meinem Leben. Also ganz ehrlich, so weitsichtig war ich damals nicht. Das ist mir scheißegal, ich habe keinen Bock zur Schule zu gehen. Da ist scheiße und nee, mache ich nicht.
Ja.
Krass.
Ja, aber das habe ich auch nicht alles mir zu verdanken, sondern halt auch, es gab natürlich nicht nur Lehrer, die doof waren, es gab nicht nur Schüler, die doof waren, aber generell so das Thema mit Klassendynamik und Klassengemeinschaft ist eher so ein bisschen angeschnitten bei mir und ja, wie gesagt, es gab dann 2 Lehrer, die wirklich auf meiner Seite waren, meine Religionslehrerin und mein Deutschlehrer und die haben da wirklich, ich habe da auch so eine liebe E-Mail dann bekommen, als ich auch von der Schule runtergegangen bin, weil ich es endlich geschafft hatte. Ja, und natürlich meine Mama. Also generell meine Familie war so der größte Halt für mich, auch meine Schwestern besonders. Die sind wirklich, haben zu mir gehalten und mich unterstützt und ja, also ohne die wäre ich, glaube ich, nicht so weit gekommen, sondern hätte schon längst aufgegeben. So. Aber mir wurde halt einfach Mut gemacht. Mir wurde gesagt, Clara, du schaffst das, du kriegst das hin. Du hast schon so viel jetzt geschafft, jetzt komm, du schaffst das. So.
Wow.
Ja.
Also tolles Netzwerk um dich herum gehabt von Menschen, die dich gestützt haben.
Ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn, ja. Wie war das denn bei dir in der Schule mit den Lehrern? Haben die denn auch aktiv irgendwie versucht, dir zu helfen? Wurdest du da ernst genommen oder?
Es gab natürlich welche, die mich ernst genommen haben. Es gab aber auch welche, die so getan haben, als hätten sie mich ernst genommen. Und dann hintenrum angefangen haben. Mir wurde auch Hilfe geboten und Schulsozialarbeiter, die helfen auch echt sehr, sehr gut. Also ich kann jetzt aus allen Schulen, in denen ich war, davon sprechen. Die sind wirklich also
einmal immer durchgetestet.
Ganz toll. Genau, einmal Stift- und Warentest. Also von den Lehrern her, jein. Also gab halt welche, die dann wirklich auch gefragt haben, wie geht's dir heute? Was hast du gemacht am Wochenende? Brauchst du Hilfe? Also die wirklich dann auf einen zugekommen sind, die auch gesagt haben, Clara, bleib nach dem Unterricht noch einmal da. Und dann auch gefragt haben, wie es gerade läuft, wie die Situation in der Klasse auch ist. Oder auch, wenn ich dann ganz alleine, wenn wir zum Sportplatz gelaufen sind, und ich dann ganz alleine dahin gelaufen bin, kam mein Lehrer dann auch von hinten und hat so gesagt, und Clara, wie war dein Wochenende? Also ich wurde nicht alleine gelassen von einigen Lehrern, aber mehr als die Hälfte haben mich dann doch eher fallen gelassen und mich aufgegeben sozusagen.
Ja, und nichtsdestotrotz hat ja auch scheinbar keiner das Mobbing verhindert.
Also wirklich verhindert nicht, und deutlich besser wäre es natürlich auch, wenn die komplette Schule dann dagegen angehen würde und jeder Lehrer auch einfach Bescheid weiß, was man, wie man mit einem Mobbing-Opfer umgeht und wie man es auch behandelt. Eigentlich rede ich nicht gerne von Opfer, aber es ist nun mal so, weil Situationen einfach so gravierend sind, auch wenn es dann an Körperverletzungen geht, was ich ja auch selber erlebt habe, dann ist das einfach alles sehr traumatisch. Deswegen fände ich es wirklich besser, wenn dann manche Lehrer wirklich mehr auf einen zugehen würden und mehr auf einen achten würden. Das wäre auch einfach besser für die Gemeinschaft dann, weil wenn halt einer rausgemobbt wird, so wie ich es halt hatte, dann machen die Lehrer da eigentlich nicht viel, außer so eine Handvoll.
Ich habe auch das Gefühl, dass sie damit auch total überfordert sind.
Ja. Die meisten ja tatsächlich. Aber es gibt auch welche, die interessiert das gar nicht und die sagen dann, ja,
ist halt so. Ja, ich habe es ja auch erlebt. Also ich habe ja viele Schulwechsel hinter mir. Ich war auf sehr vielen verschiedenen Schulen und habe da leider auch einiges miterlebt und gute und schlechte Lehrer erlebt. Lehrer sind Pädagogen, die einen ja, die anderen nein. Und tatsächlich, ich habe mich ja jetzt im Vorfeld ein bisschen informiert, weil du mich ja schon so umgehauen hast. Ich habe gedacht, scheiße, ich muss ein bisschen recherchieren. Und also es gibt ja Schulen mit Anti-Mobbing-Konzepten. Und tatsächlich zeigen Studien, dass es an diesen Schulen 50% weniger Vorfälle gibt als an anderen. Also es scheint ja tatsächlich Möglichkeiten zu geben, dass Schulen aktiv etwas dagegen machen können. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, ich meine, also es zieht sich ja durch. Ne? Es ist ja nicht nur in der Schule. In der Schule ist es natürlich noch mal besonders heftig, aber es findet ja auch später am Arbeitsplatz statt. Und auch da gibt es ja theoretisch Möglichkeiten, Konzepte zu entwickeln, dagegen was zu machen. Ne? Also die Möglichkeiten wären theoretisch da. Und ja, Mobbing ist ein Thema, das betrifft einfach so viele Jugendliche, also wirklich ein Großteil der Jugendlichen, die sagen, ich habe es irgendwann mal erlebt in meinem Leben. Warum schauen wir da immer noch weg? Warum fangen wir da nicht endlich mal an, was zu machen? Denn so wie du auch sagst, dich hat das geprägt. Na, ich bin jetzt 38 und mich haben die Dinge in meiner Schulzeit, die passiert sind, halt auch nachhaltig geprägt. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Und die sind immer noch Teil in meinem Kopf. Und das ist das Problem, dass das eben so tief in die Psyche wirkt, gerade wenn man Kind oder Jugendliche ist, wo man ja noch gar nicht richtig gefestigt ist, dass man die Dinge sein Leben lang mit sich rumträgt.
Ja.
Und das ist so unnötig.
Wirklich. Also ich finde es schon mal gut, dass es, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich finde es so super, dass es jetzt auch schon Schulen gibt mit gegen Mobbing-Konzepte. Ist aber immer noch zu wenig.
Ja.
Also ich finde es, wie gesagt, schon mal wirklich gut, dass da jetzt endlich mal was unternommen wird, weil langsam ist es wirklich mehr als notwendig, weil so viele Jugendliche einfach von Erfahrungen sprechen können. Und es macht auch einfach, also Mobbing macht nie Sinn. Es hat nie einen Sinn. Keinen begründeten, wirklichen, wahren Sinn.
Also ich als psychologische Beraterin muss da jetzt kurz einhaken. Es hat tatsächlich aus Sicht der TäterInnen hat es einen Sinn. Mhm. Nämlich der Sinn ist ganz einfach, eben, also ich kann mich über andere stellen, verdeckt damit meine eigenen Schwächen, das ist oft ein Thema. Dann gibt es viele Mitläufer, die sagen, wenn ich mitlaufe, dann bin ich nicht Opfer. Mhm. Und das ist auch was, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, die Rolle habe ich definitiv als Jugendliche auch schon eingenommen, weil ich es nicht besser wusste. Und dieses, diese Ebenen, die sich da einfach auftun, ne, von den TäterInnen, die eigentlich selber Probleme haben, denn sonst würden sie es nicht machen, ne, den Mitläufern, die viel Angst haben oft, und dann eben den Opfern, die alleine sind, die sich nicht wehren können. Mhm. Das sind einfach diese Strukturen, die sich da auftun, die auch später am Arbeitsplatz leider immer noch kommen, weil wir einfach zu viele Menschen haben, die nicht gefestigt in sich sind und dementsprechend schlecht mit anderen Menschen umgehen.
Ja, das ist das Problem.
Ja, das ist das Problem.
Ja.
Ja. Da anzusetzen ist natürlich ein großes Thema. Mhm. Ja, aber zumindest... Ja, wirklich, dass das an Schulen aktiv was gegen Mobbing unternommen wird und dass da aktiv dran gearbeitet wird, dass da auch soziale Kompetenzen vermittelt werden. Weil letzten Endes ist es ja nichts anderes. Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass das alles schon im Elternhaus passiert, dass wir alle aus einem Elternhaus kommen, wo wir behütet sind, wo wir geschützt werden, wo wir zu tollen Menschen heranwachsen können, die sozial miteinander umgehen. Das wäre ein Traum. Aber ich gebe zu, es ist ein bisschen utopisch.
Ja.
Vielleicht. Befürchte. Und ich meine, dass wir alle irgendeinen Knacks haben, das ist ja auch okay, das macht das Leben spannend.
Genau.
Aber dass dann dadurch andere Menschen ja zerstört werden und es ist ja auch nicht unbekannt, dass auch dadurch Suizide auftreten durch Mobbing und selbst wenn das nicht passiert, ja immer noch so schwere psychische Traumata bleiben. Also ich meine, die Statistik, dass daraus Depressionen, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, posttraumatische Belastungsstörungen, das sind alles Dinge, die dann wirklich über Jahrzehnte da sind oder nie weggehen. Und das nur, weil man in der Schule KlassenkameradInnen hatten, die selber ein Problem mit sich haben.
Ja.
Das ist doch scheiße.
Wortwörtlich, ja.
Ja, muss man ja einfach mal so sagen. Das ist doch einfach scheiße. Ja.
Das ist wirklich einfach keine Worte dafür.
Nee.
Also.
Was ich auch spannend finde, also es ist ja beim Thema Mobbing oft so, dass ja gesagt wird, wie du ja auch aus dem Kindergarten schon erzählt hast, ja, ach komm, das sind Kinder und das ist doch nur Spaß und die meinen das nicht so und das ist doch gar nicht so wild oder stell dich mal nicht so an, ne? Oder auch gerne sogar gesagt wird, naja, wenn alle auf die rumhacken, machst du ja scheinbar irgendwas falsch. Mm. Ne, verhalte dich doch mal anders, pass dich doch mal mehr an, geh doch mal auf die anderen zu. Mm-hmm. Alle Sprüche, die kenne ich auch. Die kenne ich auch aus meiner Jugend. Jetzt habe ich den Faden verloren, ist aber nicht schlimm. Ist immer schön, sowas kann man mal rausschneiden. Aber was, oder kannst du das definieren, was würdest du sagen, wo fängt Mobbing denn schon an?
Also da ich wirklich so sensibel bin, was das Thema angeht, bin ich pro Blicke sagen mehr als Worte.
Hm.
Also ich reagiere auch besonders sensibel darauf, wenn man mich böse anguckt oder mich einfach mustert und dann so angewidert schaut. Und für mich ist da der Punkt, wo es anfängt. Und dann löst das auch irgendwas in einem aus, dass man darauf reagiert, obwohl man es nicht möchte. Aber dann die Körpersprache auch signalisiert so, ich kann mich nicht wehren, du hast recht.
Ja.
Und dann geht es halt weiter.
Mhm.
Und ich würde immer sagen, dass es anfängt mit so Blicken, Sprüchen, vielleicht auch so im Sportunterricht dieses Ausschließen, wenn man als Letztes gewählt wird, dass einfach dann sich halt komplett alle, wie du eben sagst, dieses System auch bildet und dann alle komplett mitgehen, weil einer damit angefangen hat. Und ja, also würde ich sagen, dass das halt schon bei Blicken anfängt tatsächlich.
Ja. Ja, und das ist ja was, was von außen selten wahrgenommen wird.
Ja.
Na, und ich meine, was man ja wahrnimmt, sind ja dann Sprüche, die aber auch schon verharmlos werden. So, ja, mein Gott, ne, stell dich nicht so an.
War ja Spaß.
Ja, eben, es war Spaß, stell dich nicht so an. Meint er nicht so, und ja, ist halt ein blöder Spruch, sind halt Kinder, ist halt normal. Na, dass ja an dem Punkt ja schon gar nicht erst reagiert wird. Aber du sagst ja, es fängt ja viel, viel früher schon an. Ne?
Also das muss halt auch jeder selber entscheiden, ab wann es für einen selbst anfängt. es gibt bestimmt auch manche, die sagen, dass es erst bei körperlichen Auseinandersetzungen dazu kommt, dass es dann Mobbing ist oder bei den Sprüchen auch vielleicht erst, aber bei mir fängt es halt wirklich ganz früh an, weil ich halt ganz sensibel bin, was das Thema angeht. Und eigentlich bin ich jemand, ich gebe jedem eine Chance, immer. Und sogar noch eine zweite, weil ich mir denke, es ist auch nur ein Mensch. Vielleicht hat es Klick gemacht.
Aber es ist so krass, dass du dir diese positive Einstellung nach allem, was du erlebt hast, bewahrt. Ja. Also ich habe dich ja auch so kennengelernt als sehr offene Person. Und das finde ich dann umso krasser, weil wenn ich an mich jetzt damals denke, ich habe mich halt komplett zurückgezogen. Und
das hatte ich auch.
Also wenn ich über die Straßen gelaufen bin, mein Blick war gesenkt, bloß niemanden angucken. Na, wie du eben auch schon sagtest, diese Körperhaltung, die ja dann umso mehr signalisiert, um das böse Wort jetzt mal zu benutzen, ich bin Opfer, mit mir kann man es machen. Und das ja dann die anderen immer mehr bestätigt, die dann noch mehr auf einem rumhacken. Ne?
Ja.
Ich glaube, was ja auch nochmal wichtig ist, ist zu sagen, Mobbing ist ja auch nicht mal ein blöder Spruch, sondern es steckt ja System hinter. Es ist ja die Dauer dessen, was passiert. Wenn du jetzt einmal einen blöden Spruch oder einmal von mir aus auch noch geschubst wirst, ist auch schon scheiße, aber das traumatisiert dich nicht, sondern es ist ja die Dauer der Dinge, die passieren.
Ja.
Na, und dieses dauerhafte Ausschließen und dich zu was Andersartigen machen und dir ja auch zu sagen, du bist nicht okay, so wie du bist.
Als wäre man nichts wert auch einfach.
Ja, richtig. Ja, und das ist nämlich eben dieses Gefühl, dieses ich bin nichts wert, was ich ja zum Beispiel auch noch sehr, sehr lange mit mir rumgeschleppt habe, was auch immer noch in mir ist, weil das halt einfach sich eingebrannt hat, wo ich erstmal lernen musste, dagegen anzugehen. Weil es gibt halt viele Menschen, die das wirklich jahrzehntelang mit sich rumtragen und egal, wo sie hinkommen, egal in welcher Lebenssituation sie sind, sie immer noch das glauben, was ihnen die Mitschüler damals gesagt haben.
Und ja, das an dem
ist
Punkt.
Halt so traurig.
An dem Punkt bin ich auch tatsächlich immer noch. Also ich höre jetzt sehr auf Meinungen von anderen. Ich arbeite natürlich dran und ich finde meine Entwicklung schon echt auch richtig gut. Da
spricht ich finde auch sie sehr krass, aber okay.
Ja, meine Mama spricht mir da halt auch immer zu und hat mich nie allein gelassen, war immer da. Und ich bin auch durch all diese Phasen gelaufen. Ich war auch mal Mitläufer. Also ich denke, wenn man gemobbt wird und irgendwann versteht, okay, ich brauche Hilfe, so geht das nicht, dann versucht man sich trotzdem anzupassen, um einfach dann nicht mehr im Mittelpunkt, also nicht mehr im Rampenlicht zu stehen.
Ja.
Dass man dann einfach auch versucht, sich zu verändern, sich zu verstellen, um einfach dann da reinzupassen, um dazuzugehören.
Ja.
Und das hatte ich auch sehr lange Zeit und hat aber nichts gebracht. Also deswegen immer direkt raus damit und nicht reinfressen, wie ich das immer so schön sage und meine Therapeutin. Das bringt gar nichts. Und es zerstört einen noch viel, viel mehr, als es einen schon zerstört. Bedeutet wirklich sofort alles rauslassen, egal mit wem, egal wann, egal wo.
Also irgendjemanden suchen, der einem zuhört und drüber sprechen.
Auch so eine Vertrauensperson, wo man weiß, dass das jetzt nicht dann auf einmal in der Zeitung steht oder so, wenn ich das mal so böse sagen darf.
Oder halt eben in sozialen Medien. Oh, guck mal, Samira findet dich nicht ganz doof. Wenn meine Katze über deinen Schoß läuft, will das was heißen?
Ja, so muss
wenn
das.
Wenn sie aus deinem Glas trinken sie möchte.
Sie darf.
Darf sie nicht. Darf sie aus Prinzip nicht. Erzieherische Maßnahmen.
Erzieherische Maßnahmen.
Sind auch mit 16,5 noch wichtig, weißt du selber, wird deine Mutter bestätigen.
Oh Gott, ja.
Ist so geil, dass du ungefähr so alt bist wie meine Katze. Nur während dich das sehr, sehr jung macht, ist sie halt schon über 80 in Menschenjahren.
Ja.
Man sieht es nicht, aber es ist leider wirklich so.
Ja.
Ja, das ist so. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, dich das zu fragen, weil ich es schwierig zu formulieren finde. Nee, auf jeden Fall. dafür sind wir hier. Hast du denn dich irgendwann gefragt, was ist an mir denn falsch, dass auf mir jetzt alle rumhacken?
Ja. Schon recht am Anfang. Also jetzt, um mal persönlich zu werden, auch die Sprüche mit der Stirn, dass ich an mir aufgrund dessen Pony geschnitten habe, weil ich einfach das verdeckt haben wollte. Dann sieht es niemand, dann ist es egal. Ich wollte den Pony nicht. Und habe es nur gemacht, weil es halt andere bemäkelt haben. Und dann wurde der Pony auch noch da ins Zielfeuer gerichtet. Naja,
eben, das ist es. Es ist ja dann egal, was du machst.
Genau.
Ne? Dann ist ja irgendwann ist ja dieser Punkt gekommen, es ist egal, was du anziehst. Ja. Ne, es wird dann immer irgendwas gesucht. Gerade genau. Wenn wieder irgendwas neu ist, dann ist das richtig scheiße
ja.
Wieder.
Mhm. Also, aber sehr oft. Also so Identitätskrisen nenne ich es gerne.
Das ist es. Und das ist ja eben genau in dem Alter, wo man ja sowieso schon auf der Suche nach einer Identität ist, unfassbar schwierig.
Ja. Also das ist total schwierig gewesen. Und ich habe oft dann auch in meinem Bett gelegen und geweint deswegen abends, weil ich dann wirklich einfach versucht habe, mich anzupassen, obwohl ich genau wusste, das bin ich nicht. So, und ja, also die Punkte waren alle irgendwie vertreten bei mir auch.
Hast du dir dann auch selber die Schuld gegeben?
Ja, auf jeden Fall. Also, was vielleicht auch ein ganz schlimmer Punkt für mich selbst ist, ich habe dann meiner Mutter auch angefangen, die Schuld zu geben. Weil unsere Stirnen sehr ähnlich sind. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mama, warum habe ich denn auch so eine große Stirn? Das habe ich nie laut ausgesprochen. Und es tut mir auch weh, dass ich wirklich zu der Zeit so gedacht habe. Aber ich war so in Stücke zerbrochen, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin. Und habe dann halt die Schuld bei mir gesucht und dann auch in meinem Umfeld, um zu gucken, ja, woher denn? Meine Art wurde auch oft bemäkelt, weil ich lustig bin. Keine Ahnung, was die gestört hat.
Ja.
Und meine Mama ist halt auch so. Und dann dachte ich mir auch so, ach Mama, warum hast du mich nicht anders gemacht?
Warum bin ich denn so lustig?
Genau. Ja. Nein. Aber zu dem Zeitpunkt denkt man da halt nicht dran und sieht einfach nur das Negative, weil es halt auch einfach stärker da ist. Also,
Naja, du musst ja auch irgendeinen Grund suchen.
Ja, natürlich.
Ne? Du brauchst ja irgendwas, woran du dich festhalten kannst und versuchst ja irgendeine Logik darin zu finden.
Ja.
Na, was ist es jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Wo kommt das her? Wer ist schuld? Ja. Aber es ist ja halt auch das Problem beim Mobbing, dass es ist oft irgendeine Kleinigkeit, deine Stimme ist anders, irgendwas an deinem Aussehen ist anders, an deinem Verhalten ist irgendwas anders.
Ja.
Irgendetwas, was aus dieser vermeintlichen Norm herausfällt, was auffällt, egal ob im positiven oder negativen Sinne, das wird sich rausgezogen. Und wenn du dann halt noch eine Person bist, die das mit sich machen lässt, ne, ohne das jetzt als Vorwurf zu sehen, um Himmels Willen. Ne? Aber wenn du eine Person bist, die sich nicht zu wehren weiß, ja super, dann beißen die sich fest und dann kommst du da nicht raus.
Da haben wir den Salat.
Ja, dann haben wir den Salat, genau.
Also bei dem Thema, ich glaube, das merkt man auch, versuche ich immer so ein bisschen auch Humor mit reinzubringen, weil es halt eben einfach auch ein Thema ist, das immer hochzuholen, das belastet.
Ja.
Und ich versuche das dann irgendwie zu kompensieren mit halt, bisschen Humor und
da sind wir uns ja ähnlich.
Genau.
Das ist mein Ding. Ich kann immer aus allem Humor ziehen. Ja, vor allem, weil man muss ja irgendwann seinen Weg finden, damit umzugehen. Ja, und ich finde, Humor ist so eine starke Waffe.
Auf jeden Fall, ja.
Ne? Und es verharmlost ja nicht, sondern es macht es leichter, damit umzugehen. Und es macht schon im Kopf und im Gefühl die Sache kleiner. Und das ist wichtig.
Ja.
Ohne zu sagen, ich nehme es jetzt nicht mehr ernst, aber ich mache es erträglicher und ich mache es für mich kleiner.
Ja.
Ja. Das ist eine sehr, sehr starke Strategie. Bin ich immer für. Ja. Ja, lass uns auch gerne mal über das Thema sprechen, Mobbing außerhalb der Schule. Hast du das denn auch erlebt oder war es bei dir nur in der Schule und dann war es das?
Nee, das habe ich. Ich habe die volle Bandseite gehabt.
Ja, nee, super, toll.
Also, ich habe auch gerade noch, während wir gesprochen haben, jetzt dran gedacht, an eine Situation. Wir hatten Halloween und ich habe bei einer Freundin übernachtet und kam am nächsten Tag wieder und wir hatten Eier am ganzen Haus.
Es ist wie aus so einem schlechten Teenagerfilm, ehrlich.
Wirklich. Und wir wussten natürlich direkt, wer es war und natürlich waren diejenigen es auch. Und da habe ich dann wirklich gedacht, also das war auch die Zeit, wo ich dann nach Hause verfolgt wurde und dann wirklich auch gerannt bin nach Hause, in der Hoffnung, einfach ganz, ganz schnell da zu sein und dann einfach die Tür zuzumachen.
Das ist so krass, weil es ist ja wirklich wie aus so einem klassischen Film.
Ja.
Na, also diese klassischen Highschool-Teenager-Filme, woher man sowas kennt, wo man aber denkt, ey, ja, es ist jetzt ein bisschen überzogen, das passiert ja nicht. Aber genau das erzählst du, ist dir passiert.
Ja, und das war so eine Situation. Ich bin dann nach Hause gekommen und habe diese Eier an dieser Scheibe kleben sehen und natürlich war mein Zimmer am meisten betroffen. Und das war dann wirklich schon, wo ich mir dachte, puh, okay, also zu Hause ist jetzt auch irgendwie nicht mehr meine Unterkunft, weil da wird man halt auch eingegriffen. So. Ja, das war auch echt schlimm. Und sonst außerhalb, natürlich, wenn man mit Freunden draußen war und dann diejenigen gesehen hat, natürlich dann auch Sprüche hinterherlaufen und alles schon erlebt irgendwie in irgendeiner Art und Weise.
Scheiße. Ja, das muss man mal jetzt so zusammenfassen, ne? Scheiße, echt. Ja, also ich kenne Mobbing ja auch außerhalb der Schule, denn ich bin seit 20 Jahren im Arbeitsleben und habe auch schon mehrere Arbeitsstellen gehabt. Und auch da hört es ja leider nicht auf. Es wäre schön, wenn es nur ein Problem wäre, was in der Schule stattfindet, aber es ist ja ein gesellschaftliches Problem.
Auf jeden Fall.
Ne? Weil dieses, ich bin in mir selber nicht gefestigt und muss mich deswegen über andere erheben und andere fertig machen, damit es mir besser geht und damit ich im Bestfall noch andere Menschen um mich scharen kann. Ja. Ne? Ja, manchmal ist es vielleicht schon narzisstisch, aber manchmal ist es auch einfach eine gebrochene Seele.
Ja.
Das ist das Problem. Das ist das Problem, dass ja die TäterInnen eigentlich selber Opfer sind. Ja, und am Ende, also ich habe in meinem Arbeitsleben auch Menschen erlebt, wo ich sage, ja, eigentlich tun sie mir leid. Was nicht heißt, dass ich denen verzeihe, was sie getan haben. Aber sie tun mir leid, weil sie aus sich selber nicht rauskommen. Und weil sie, obwohl diese Menschen ja zu dem Zeitpunkt auch schon teilweise über 40 waren, immer noch in dem gefangen waren und gar nicht wirklich bei sich selber waren oder wahrscheinlich auch gar nicht sich getraut haben, zu sich selber zu gehen, weil dann hätten sie sich mit sich selber auseinandersetzen müssen. Das erfordert auch wiederum Mut. Aber wie gesagt, am Ende tun die mir einfach nur leid. Das hilft den Opfern in dem Moment nicht. Wobei ich schon sagen muss, mir hat das durchaus geholfen, das zu verstehen. Und zu sagen, okay, es hat nichts mit mir zu tun, dass die das mit mir oder auch mit anderen gemacht haben. Es hat auch mit denen nichts zu tun, sondern es hat immer nur was mit den TäterInnen zu tun. Es ist deren Problem. Auch wenn mir das wehtut, aber sie machen das nicht meinetwegen, sondern weil ihnen was anderes wehtut.
Ja, aber war so das Einzige, was du gefühlt hast, wirklich Mitgefühl oder also einfach, dass du traurig warst, dass sie so sind und dass sie das machen? Oder hast du da noch irgendwie andere Emotionen so verspürt?
Nee, also in der Zeit, vor allem als das war, weil einmal war es halt auch eine Vorgesetzte bei mir, wo wirklich das komplette Team drumherum gekuscht hat. Also das ist, da kann ich so tiefenpsychologische Profile erstellen, wie über Jahre hinweg diese Abhängigkeitsverhältnisse stattgefunden haben, dass wirklich alle vor ihr Angst hatten. Also die haben richtig Angst gehabt. Und es ist was, wenn ich Ausschnitte daraus heute erzähle, sagen alle, das kann ja gar nicht sein. Aber das sind halt Mechanismen, die über Jahre gewachsen sind und nicht von heute auf morgen.
Ja.
Und natürlich, wenn man von heute auf morgen in so ein Umfeld kommt, dann sagt man, sag mal, geht's noch? Und ich habe am Anfang auch noch versucht, mich dagegen zu wehren, weil ich mir das eigentlich nicht gefallen lassen wollte. Und
man kann aber irgendwann auch nicht mehr.
Nee, ne, vor allem eben nicht. Weil das ist es ja im Mobbing, du hast halt eben immer diese Machtverhältnisse. Ja. Und im Arbeitsleben, wenn das dann auch noch wirklich Abhängigkeitsverhältnisse sind, wo wirklich dein Leben ja auch, also dein finanzielles Leben ja auch von abhängt, dann wird es halt echt schwierig, ne? Ja, also nee, mir ging es da teilweise auch wirklich so schlecht, dass ich auch da mit Bauchschmerzen hingegangen bin, also wie damals in der Schule, dass ich versucht habe, mich auch wegzuducken, also unterm Radar zu bleiben, damit ich nichts abkriege. Es war schon sehr krass. Aber ich habe, als ich da raus bin aus dem Job, habe ich mir geschworen, das werde ich nie wieder mit mir machen lassen. Und das hat mich tatsächlich auch nochmal so gestärkt, dass als ich eine Situation hatte, die weit weg davon war, das war nie im Leben so krass, aber wo ich gemerkt habe, da will mir jetzt gerade jemand sagen, dass ich nicht okay bin, wie ich bin, habe ich sofort die Reißleine gezogen. Ich habe sofort gesagt, nee, tschüss.
Ja.
Da bin ich raus. Mit mir nicht.
Genau.
Ja.
Und das ist genau das Mindset, was man eigentlich braucht, um irgendwie da durchzustehen.
Ja, nur ich war schon über 30, du bist 17. Ich möchte das nur noch mal sagen.
Ja, also ich glaube, das werde ich noch ein paar Mal hören.
Ja, also dieser Lernprozess hat bei mir viele, viele Jahre gedauert. Gut, vielleicht hätte ich auch früher in die Therapie gehen sollen. Aber ich muss halt auch sagen, also bei mir war es aber auch so, also bei mir war ja ganz krass mein Zusammenbruch als Teenagerin mit 15, weil ich auch da mal wieder die Schule gewechselt habe und ich kam vom Dorf in eine Großstadt.
Oh ja.
Das heißt, bei uns war echt noch so, ja, wir spielen mit den Jungs draußen Fußball, tragen Schlauerklamotten und was für Partys gab es auch im Dorf auch gar nicht. Hättest du zwei Stunden im Bus hinfahren müssen und Schminke und sowas, also das gab es bei uns nicht. Mhm. Ja? Und ja, dann kam ich in eine Stadt, dann war noch dazu mein Vater auch noch Politiker. Das kam dann auch noch mit dazu, das war auch nicht gerade förderlich. Und das hat ganze 3 Monate auf dieser Schule gedauert, bis ich innerlich so zerbrochen bin, dass ich angefangen habe, Essstörungen zu entwickeln, dass ich mich komplett aufgegeben habe, weil ich in den ersten 3 Monaten durchaus versucht habe, Hilfe zu finden und einen Ausweg zu finden. Und ich wollte eigentlich auch wieder zurück in meine alte Schule, auch wenn das weit weg gewesen wäre, hätte dann auch bei einer Klassenkameradin unter der Woche wohnen können und hatte alles schon geregelt. Und dann hieß es, nein, du bleibst. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also mir hilft keiner, ich bin komplett alleine, ich habe hier keine Freunde, es ist niemand da, meine Familie unterstützt mich nicht, meine Katze mag dich.
Genau,
ich bin nicht mehr alleine, ich habe eine Katze.
Nein. Eine ganz süße Katze.
Ja, die ist sehr süß, das stimmt. Nee, aber ne, dieses, was du halt erlebt hast, mit, dass du, also ne, nichtsdestotrotz war es bei mir vom Mobbing her, bei weitem nicht so schlimm wie bei dir, aber mir hat halt dieser Rückhalt gefehlt. Und das hat mich halt so zerbrochen. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, den wir hier heute nochmal hervorheben können, es ist nicht wegzuschauen und diejenigen ernst zu nehmen.
Ja.
Und ich finde, das gilt immer in jeder Lebenssituation, deswegen sage ich das auch so oft, ob es um Depressionen oder irgendwas anderes geht. Wenn dir jemand sagt, mir geht's scheiße, dann nimm das verdammt nochmal ernst. Ja. Und gerade bei Jugendlichen, wenn die sich verändern, wenn die anfangen, sich zurückzuziehen, aufzuhören zu essen, Bauchschmerzen haben, weil sie nicht mehr zur Schule gehen wollen, dann schau bitte hin, bitte.
Oder nur Pullover tragen auf einmal ganz plötzlich.
Das kenne ich auch, das kenne ich auch, stimmt, ja.
Aber das mit dem Thema Essstörung und Depression, das kann ich auch unterschreiben tatsächlich. Also ich war schon immer recht mäkelig, was das Essen anging, als Kind schon. Aber besonders als es so schlimm war, mir wurde nie irgendwas gegen mein Gewicht gesagt. Aber diese psychische Belastung war auf mir so hoch und so groß, dass ich nichts mehr essen konnte. Es ging einfach nicht mehr runter. Und ich habe dann wirklich, ich kam ins Untergewicht. Ich war kurz vor der Magersucht und meine Therapeutin meinte dann zu mir, Clara, du musst zunehmen, sonst wirst du in eine Klinik kommen. Und das war so schlimm, ganz, ganz schlimm, dass meine Mutter mich jede Woche auf die Waage stellen musste. Kreischende, schreiende, weinende Clara auf diese Waage stellen musste, um das Gewicht dann nachhalten zu können. Ja, und dann habe ich mit meiner Therapeutin geredet, weil das für mich gar nicht ging. Da ist auch das familiäre Verhältnis sehr zerrüttelt tatsächlich.
Ja, es ist schon ja auch sehr übergriffig, ne? Also ja, es ist natürlich...
Es musste.
Eben, also es ist ja schon ein Akt aus Hilflosigkeit heraus und aus eben dir ja auch helfen zu wollen.
Ja.
Aber es fühlt sich natürlich in dem Moment für dich total übergriffig und du wirst ja in deinem engsten persönlichen Sein eingeschränkt.
Ja, das hatte ich auch und dann habe ich das angesprochen und habe gesagt, ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Ich hatte Gedanken, auch wegzurennen, einfach weg aus dieser Situation, raus. Und dann hat meine Therapeutin ärztlich angeordnet, ich soll jede Woche Donnerstag, war es immer, zum Arzt gehen, zu meinem Hausarzt und muss mich dort wiegen lassen.
Okay, das war für dich in Ordnung dann? Oder
auch eher? Nicht, besser als... Dann zu Hause, weil zu Hause einfach auch irgendwo mein Safe Place war.
Ja, das verstehe ich.
Und ich weiß noch genau, da gab es eine Arzthelferin, die da, die wusste, was für eine Vorgeschichte ich hatte. Und ich habe 10-mal gesagt, erwähnt das Gewicht bitte nicht. Ja. Guckt es euch an, schreibt es auf, ja. Gut ist.
Ja. Ja.
Ja, und sie hat es dann durch die ganze Praxis geschrien. Und das nicht nur einmal. Bis ich dann kurz meine Meinung dazu gesagt habe. Und beim nächsten Mal war es dann jemand anders.
Und es ist so, dass das Einmaleins im Umgang von Menschen mit Essstörungen sage das Gewicht nicht.
Ja.
Es ist so easy. Also ich muss sagen, weil ne, ich hatte ja eben auch jahrelang Essstörungen, ich besitze auch bis heute keine Waage. Also ich habe die Waage irgendwann verbannt.
Ja.
Ich habe heute überhaupt gar kein Problem mehr, überhaupt nicht mehr. Ich esse, was ich will, worauf ich Bock habe und habe in den letzten 2 Jahren wieder zugenommen und es ist mir scheißegal, außer es mich nervt, dass ich meine Klamotten nicht mehr reinpasse, aber sonst ist es mir scheißegal. Ne? Und da bin ich so unfassbar stolz drauf.
Ich auch.
Aber es ist für mich heute noch so, also als ich wegen dem Burnout in der Klinik war, da mussten wir uns auch jede Woche wiegen, das wird da kontrolliert. Ne? Und ich habe auch gesagt, so, wir können das machen, aber aus Prinzip, weil mir die Angst von damals noch im Nacken sitzt, will ich das nicht wissen.
Ja.
Also ich weiß nicht, was ich wiege. Wenn mich ein Arzt fragt, ich sag mal, weiß ich nicht, irgendwas um die 60 Kilo, vielleicht 65, ich habe absolut keine Ahnung. Auch, ja. Das ist mir auch scheißegal, interessiert mich nicht. Ja.
Ja, an dem Punkt war ich auch. Und das war so schlimm, dass ich auch mehrere Tage dann, also trinken habe ich auch komplett vernachlässigt dann. Und ja, ich wurde immer dünner,
Ja.
Und kam dann zum Glück wieder bei meiner Therapeutin richtig an, weil in der Zeit, ich meine, sie hat das verordnet. Ich habe auch zu Zeiten der Therapie halt einige Äußerungen getätigt, die man in Richtung Magersucht hätte deuten können. Zum Beispiel sowas wie, ja, ich möchte nur 35 Kilo wiegen bei einer Körpergröße von, keine Ahnung, 1,58. Und da hat meine Therapeutin dann Bescheid gegeben und dann wurde das halt verordnet, dass ich halt jede Woche donnerstags dahin musste. Und das war echt eine der schlimmsten Zeiten, die ich so erlebt hatte, weil ich dann auch einfach in meinem privaten Kreis so mit dem Mobbing auch konfrontiert wurde durch die Schäden, dass ich gar nicht mehr Abstand kriegen konnte. Und dann habe ich, wie gesagt, auch dieses selbstverletzende Verhalten mit dem Kratzen entwickelt, weil irgendwo musste ich meinen Pol haben, wo ich das rauslassen kann.
Ja, der Druck muss raus.
Genau, genau. Das ist es. Ja. Und das hat dann immer so sehr gebrannt und so sehr wehgetan, dass alles okay war.
Ja.
Und ich reite schon sehr, sehr lange und das war auch so ein Punkt, der uns auch so ein bisschen verbindet, glaube ich.
Ja, die Pferdemädchen unter genau. sich, genau, da spielt dann das Alter auch keine Rolle, das erlebe ich am Stall auch immer wieder.
Ja, ja. Und da, das hat mir sehr viel gegeben. Also generell, Pferde sind ja nicht umsonst auch Therapiepferde, gibt es ja immer.
Tiere generell.
Genau, das also wollte ich auch sagen.
Der Umgang mit Tieren.
Die Anwesenheit allein schon mit Tieren.
Ja, weil sie aber auch so ehrlich sind mit dir.
Ja, ne?
Die nehmen dich so, wie du bist. Die sagen dir aber auch ganz klar, was sie jetzt gut finden und was nicht.
Ja.
Die mobben dich definitiv nicht. Wenn sie dich scheiße finden, finden sie dich scheiße. Dann meinen die das aber auch.
Aber dann erzählen sie es auch nicht rum. Also.
Nee, dann ist das okay für die. Und wenn die ein Verhalten von dir scheiße finden, dann ist das aber auch nach 30 Sekunden wieder erledigt.
Ja. Ja. Also von daher, das war eben wirklich eine sehr, sehr große Stütze. Und ja, wenn ich mich jetzt so angucke, ich habe jetzt mein eigenes kleines Pony.
Ja, so süß. Das ist so unfassbar süß.
Und das ist so, jetzt so, das heilt so ein bisschen jetzt alles innen drin. Weil ich mir jetzt so viel ermöglicht habe und so viel geschafft habe. Ich gehe arbeiten, ich mache mein Fachabitur. Wahnsinn. Es läuft super. Die Arbeit läuft super. Ich finanziere mir mein eigenes kleines Pony selber.
Wahnsinn.
Und wenn ich so darauf gucke, ich versuche das ja immer zu reflektieren und daran zu arbeiten und das so.
Darf ich das nochmal ganz kurz sagen? Die ist 17. 17! So krass.
Also, dass ich das halt einfach so ein bisschen reflektieren kann, um halt besser damit auch umgehen zu können. Und meine Charisma ist da verdammt wichtig für mich. Ja. Also, weil ich weiß, egal wie schlimm auch die Situationen am Stall eben sind, Charisma ist da. Sie sagt nichts, sie hört einem zu. sie, wenn man sich auf den Boden setzt, kommt sie an, will gekrault werden, ja. stupst sich an mit ihrer Nase. Es ist einfach diese kleinen Dinge,
ja.
weil sie das ja. ja auch eben merkt. Also ja. sie merkt, wenn etwas falsch ist und kommt dann auch auf einen zu.
Ja, absolut.
Also, genau, Tiere, super. Ja. Also, ja, alle es, Art von ja. Tieren.
Ne? Ich meine, ich lebe mit Tieren, mein Leben ohne Tiere nicht möglich. Und bei mir waren es auch definitiv meine Katzen, die mich geheilt haben.
Ja.
Ne, die mir gezeigt haben, was ist Liebe,
hm.
was heißt Zuhause, ja. was heißt Vertrauen. Ne?
Und, Geborgenheit.
Ja, und Geborgenheit, sich aufeinander verlassen zu können, einfach mhm. da sein. Das sind alles Dinge, die ich erst mit den Tieren gelernt habe. Ne? Heute ja. kann ich das auch mit Menschen, aber ja, aber das war damals utopisch. Das kannte ich nicht. Ne? Auch dadurch, dass ich ja so oft umgezogen bin, war für mich ein Zuhause.
Mhm.
Und ich wohne jetzt seit 16 Jahren in dieser Wohnung hier. Ne? Also meine Katzen sind kurz nach mir eingezogen damals. Ja. Und das ist mein Zuhause.
Ja.
ja. Und dass ich das sagen kann, ist halt auch schon
das
viel
ist
wert. Das ist wahnsinnig viel
so
wert.
Wunderschön auch, ja. Dass du jetzt auch so angekommen bist einfach. Ja. Weil du ja so oft durch die Welt gezogen bist, kann man ja schon sagen. Und jetzt hier bist du angekommen. Und ja, ich würde jetzt sagen, darfst endlich mal zur Ruhe kommen durch den ganzen Stress und die ganzen Narben dürfen jetzt mal komplett heilen und ja.
Nochmal die 17. Wer ist hier eigentlich Therapeutin?
Wer weiß?
Ja, aber wobei, das ist ja tatsächlich statistisch gesehen auch so, dass Menschen, die früh psychische Erkrankungen hatten oder mit Mobbing eben in Berührung gekommen sind, später in soziale oder therapeutische Berufe gehen,
mhm.
weil sie halt wissen, wovon sie reden
ja.
und weil sie was bewegen wollen, weil sie was verändern wollen. Und das dafür stimmt. sitzen wir ja heute auch.
Ja.
ja. Weil drüber reden, sichtbar machen, das sind auch schon Dinge, die viel bewirken können.
Mhm,
und ich freue mich immer, wenn ich zwischendurch Rückmeldungen über meinen Podcast bekomme. Und wenn nur einer wegen einer Folge sich wieder wegen irgendwas Gedanken gemacht hat, gesagt, boah, yo, das ist es.
Mhm.
Oder sagt, ich fühle mich jetzt gerade verstanden. Und es geht auch anderen so wie mir.
Mhm.
Das kann so heilsam sein. Und ich bin schon dankbar, wenn es einen einzigen da draußen dann betrifft, der sagt, mir hat das jetzt geholfen, dann war das schon ein voller Erfolg.
Auf jeden Fall, hundertprozentig.
Ja, abgesehen davon, dass ich mich auch ohne Mikrofon mit dir unterhalten würde. Ganz ab davon.
Aber genau. Die tollen Gespräche kann man ja auch mal festhalten.
Ich finde auch. Es macht ja auch einfach Spaß mit meinem Podcast.
So. Ich auch.
Oh, mein Fan.
Biggest.
So geil.
Ja.
Ja, lass uns nochmal zurückkommen zu deiner Geschichte. Du hast ja gesagt, deine Mama und auch deine Schwestern haben dich sehr unterstützt.
Mhm.
Würdest du denn sagen, dass das was in eurer Familie verändert hat, dass du so unter dem Mobbing gelitten hast?
Auf jeden Fall. Also die familiäre Situation ist so gebrochen auch dadurch, weil ich mich dann auch, wie du, komplett zurückgezogen habe.
Mhm.
Ich habe komplett dicht gemacht, habe alles runtergeschluckt, habe mich nur versteckt, kam nicht aus meinem Zimmer raus, war nicht draußen, außer halt in der Schule, wenn es sein musste. Und meine Mama hat das sehr kaputt gemacht und auch meine Schwestern. Das hat die schon sehr zerstört. Auch mich so einfach am Boden zu sehen, weil sie wussten, was können wir tun? So, was können wir tun, damit es Clara besser geht, damit sie nicht jeden Morgen Bauchschmerzen hat, nichts essen kann vor der Schule, in der Schule nichts essen kann. Und familiäre Situationen können sehr belastend im Thema Mobbing sein und
genau, wir haben hier kein Mobbing zu Hause.
Nee.
Hier ist eine mobbingfreie Zone.
So muss das.
Ja.
Genau, also man kann darunter sehr leiden, die ganze Familie, weil sie es eben auch mitkriegt. Und die meisten wissen nicht, was sie tun sollen.
Ja, genau.
So, ich hatte das Glück, meine Mutter hat ihr Bestes gegeben, genauso wie meine Schwestern und meine ganze Familie. Die haben das Beste gegeben, um mich irgendwie zu komforten, mir Hilfe zu bieten.
Mhm.
Und deswegen bin ich auch so unfassbar froh, dass ich so früh in Therapie gehen konnte,
ja.
weil das auch nicht selbstverständlich ist. Ich höre von einigen Freunden, dass es sehr schwierig ist, mit den Eltern da offen drüber zu reden. Und bei mir zu Hause ist das einfach so, meine Mama weiß alles, meine Schwestern wissen alles. Jeder weiß über jeden alles.
Wow.
Da wird offen ausgepackt und ich kann auch einfach mal alles rauslassen.
Wow.
Und deswegen habe ich so Glück gehabt, dass meine Mutter das erkannt hat und gesagt hat, Clara braucht Hilfe. Sie schafft das nicht alleine und wir möchten sie nicht komplett verlieren. So. Ja, und dann bin ich in Therapie gekommen und ohne Therapie würde ich jetzt so, wie ich hier bin, nicht sitzen. Weil wir so viele Jahre aufarbeitet, rumgefeilt, alles Mögliche haben, wo ich auch wirklich jetzt im Nachhinein sage, das war richtig, auch wenn es in einigen Momenten sich nicht so angefühlt hat.
Naja, Therapie ist auch nicht immer einfach. Therapie tut weh.
Ja.
Es ist hart, es ist anstrengend, es ist schwere Arbeit. Ja.
Aber vor allem in der Zeit dann auch, als ich da zum Arzt geschleppt wurde, förmlich zum Wiegen, habe ich komplettes Vertrauen verloren in meine Therapeutin. Und jetzt im Endeffekt bin ich auch tatsächlich bei der Ärztin in Behandlung, weil diese Frau ist der Hammer. Sie kennt mich besser als ich mich selbst, würde ich schon sagen, weil sie hat mich durch so viele Zeiten gebracht. Sie hat nie aufgegeben, hat immer gesagt, Clara, du schaffst das.
Wow.
Und wir haben so viel gearbeitet und man könnte schon sagen, wirklich ackern wie ein Irrer haben wir. Und also ich bin immer noch da und kann jetzt endlich heilen.
Ja, ja.
In der Hoffnung, dass ich es dann wirklich irgendwann in eine Kiste abschließen kann, im Wald verbuddeln kann, mit einer Tür dann nochmal abschließen kann und mit meinem Einhorn wieder wegfliegen kann.
Ein sehr schönes Bild.
Ja. Also,
ja, was du ja auch gesagt hast, was ich halt auch so wichtig finde, also als Eltern kann man sein Kind nicht davor schützen, dass es gemobbt wird oder dass schlimme Dinge passieren.
Ja.
Das ist in der Welt so. Wir können weder unsere Kinder noch unsere Tiere davor schützen. Aber du hast so viele wichtige Dinge gesagt, nämlich dieses, dass du ernst genommen wurdest, dass man dir Mut zugesprochen hat, dass man versucht hat, dir zu helfen auf allen Wegen und dir auch professionelle Hilfe geholt hat. Also das wirklich so ernst genommen hat, zu sagen, du brauchst professionelle Hilfe. Und das sind ja einfach schon so wichtige Dinge, die eben Menschen, die betroffen sind, egal in welchem Alter, aber erst recht bei Kindern und Jugendlichen, eben das bewirken können, was mit dir passiert ist. Nämlich, dass diese Menschen da rausgehen und trotzdem noch stark stehen und sagen, ich bin da rausgekommen, ich habe das geschafft und jetzt schaue ich nach vorne.
Ja.
Und nicht daran zerbrechen. Und du bist nicht daran zerbrochen. Ich glaube, da hat deine Familie und deine Therapeuten und dein Ärzteteam definitiv einen Riesenanteil dran.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also natürlich liegt es auch immer bei einem selbst, dass man sich eingestehen muss, ich komme da alleine nicht mehr raus, ich brauche Hilfe. Und allein schon dieser Schritt, sich zu überwinden, es jemandem zu sagen, ist schon einer der härtesten.
Ja, nur es ist ja dann leider so oft so, dass man dann gesagt bekommt, ach, stell dich mal nicht so
an. Und das ist auch eben das Problem.
Das ist das Problem, weil wenn du diesen riesigen Schritt machst, zu sagen, ich brauche Hilfe, und dann wird dir gesagt, ach, stell dich mal nicht so an, dann holst du dir irgendwann keine Hilfe mehr.
Genau.
Und das ist es nämlich. Dann fängst du an, Dinge in dich reinzufressen. Dann fängst du an, dich selber zu verletzen, dich selber zu zerstören oder im schlimmsten Fall dann sogar bis zum Suizid zu gehen. Ja.
Ich finde das so schlimm, allein schon, wenn man darüber nachdenkt, so wie weit das eigentlich auch gehen kann. Also, das ist unmenschlich auch irgendwie, weil es wäre so viel einfacher, wenn wir einfach alle miteinander leben könnten. Ich meine, die Welt ist groß genug, jeder findet irgendwann seinen Platz. Wenn es nicht hier ist, dann, keine Ahnung, an der Antarktis, was weiß ich, wo man sich halt wohlfühlt, wo man sich zu Hause fühlt. Aber einfach dann, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, wenn man mit sich selbst nicht weiß, was man mit einem anfangen soll, dann auf andere zu gehen, ist halt schwierig. Und es wäre, wie gesagt, einfach so einfach, wenn wir uns einfach alle mal akzeptieren könnten und einfach alle mal bisschen chillen und ein bisschen meinem Alltag immer gerecht werden.
Danke. Wenigstens da. Ich wollte nämlich jetzt gerade schon wieder sagen, sie ist 70. Jetzt genau, hat man wenigstens mal kurz chillen, verstehe ich immer noch. Das ist okay. Kannst du mit das kannst du mir noch sagen. Genau. Und jetzt andere Wörter raushaust, wird schwierig. Da muss ich meine kleine Schwester anrufen. Die hilft mir dann immer. Die erklärt mir dann immer die Welt der heutigen
so
Jugend.
So muss das.
Gott, ich werde nächstes Jahr auch schon 40, so ist das.
Sieht man dir nicht an.
Ja, komm, Schleimhut, ist okay.
Ja, muss auch mal raus.
Ja, komm. Ja, lass uns auch noch über ein unfassbar wichtiges Thema sprechen, wo du jetzt schon einige Sachen zwischendurch immer mal reingeworfen hast. Was kannst du denn Betroffenen raten?
Oh, so vieles.
Also, boah, hau alles raus, dafür kriegst du ganz viel Sendezeit, kein Thema.
In erster Linie, es liegt nicht an euch. Also wirklich, in keinstem Fall, wie auch die Birte das erklärt hat, es liegt nicht an euch. Ja, zerstört euch
weder
nicht
eure
daran.
Stirn, noch eure Nase, genau, noch eure Kleidung, noch eure Stimme. Es ist nein.
Ihr seid gut so, wie ihr seid. So. Was ich auf jeden Fall raten würde, ist Hilfe holen. Das ist natürlich schwierig, wenn man mit der Angst leben muss, dass man nicht ernst genommen wird. Einfach zu wissen, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich das jetzt hier erzähle, ob mir geholfen wird oder ob ich dann am Ende noch mehr kaputt gehe. Und sonst wirklich alleine aktiv werden. Wenn man wirklich keine Möglichkeiten hat, wenn man nirgendwo ernst genommen wird, was sehr traurig ist, aber natürlich vorkommt, leider.
Ja.
Selbst tätig werden. Also ich habe mit einer Freundin auch da gesessen. Wir haben beim Hilfetelefon angerufen. Das wäre jetzt meine erste Anlaufstelle tatsächlich. Ruft dort an. Ihr könnt im Internet einfach googeln. Ihr kriegt so viele Nummern rausgeworfen.
In den Shownotes. Ich habe alles schon in die Shownotes gepackt. Und es wird auch unter jeden Instagram-Post mit einfließen. Ja.
Genau, also das Hilfetelefon hat mir auch sehr, sehr gut geholfen. Also ich habe bestimmt 6-7 Mal dort angerufen und dann wirklich 40 Minuten geredet. Und es hat mir so unfassbar doll geholfen.
Ja, da sitzt halt auch geschultes Personal. Ja. Die wissen damit umzugehen. Ne? Und das ist
da
das,
wird man ernst genommen.
Was ja leider selbst den Lehrern fehlt, die ja eigentlich täglich damit zu tun haben. Was natürlich erst recht den Eltern fehlt, die sowieso emotional viel zu nah dran sind. Aber an diesem Hilfetelefon, da sitzen halt Leute, die sind geschult, die wissen damit umzugehen und die können genau auch Schritte einleiten, um zu helfen. Ja.
Das stimmt. Mhm. Oder sonst tatsächlich dann auch selber mit der Krankenkassenkarte dann zu Therapeuten gehen. Mhm. Das habe ich nämlich auch schon hinter mir. Dann wirklich selbst tätig werden. Wenn ihr merkt, schwierig, erste Anlaufstelle auf jeden Fall irgendeine vertraute Person. Wenn ihr niemanden habt, Hilfetelefon. Wie gesagt, da sitzt geschultes Personal. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, es hilft unfassbar doll, wirklich. Und sonst wirklich selber losziehen. Es ist verdammt schwer, sich das auch einzugestehen und sich auch zu zeigen, weil am Hilfetelefon, da sieht man keinen. Das ist einfach anonym.
Es ist
einfach auch hinter geschlossener Tür, das erfährt niemand. Und wenn man dann in eine Arztpraxis geht, dann sieht man eben Gesichter, man wird gesehen und das kostet viel Kraft. Vor allem, wenn man betroffen ist, dann wirklich einfach dazu zu stehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil es wird mir helfen. So, das wären auf jeden Fall meine Tipps. Und sonst auch viel kreativ werden. Dass man da nicht in selbstverletzendem Verhalten sich irgendwie dann ausbalancieren kann, sondern werdet kreativ. Malt ein schönes Bild. Malt eure Emotionen auf, eure Gefühle. Schreibt euch selber einen Brief. Das hilft so gut. Schreibt euren Liebsten einen Brief. Keine Ahnung, eurem Freund, eurer Freundin. Und dann schafft ihr das. Also, ihr kriegt alles hin. So, wenn ich es schaffe, dann schafft ihr das auch.
Wow.
Ja.
Vielen, vielen Dank für diese Worte. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben würdest?
Bleibt so, wie ihr seid. Verändert euch nicht für niemanden, außer für euch selbst. Ja. Ihr kommt alleine auf die Welt, ihr werdet alleine von der Welt gehen. Macht das, was euch glücklich macht. steht zu euch, versteckt euch nicht und ja, genießt das Leben. Mein 17 Jahren, muss ja, ich auch mal sagen.
Denn das Leben ist schön.
Es ist wirklich
schön. Das Leben ist schön.
Auch wenn es schwierig ist, sehr oft, und es wird immer schwierige Phasen geben. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Mal geht's hoch, mal geht's runter. Gebt nicht auf. Immer keep going. Versucht es auszubalancieren und findet Hilfe. Sucht Hilfe, dann werdet ihr sie auf jeden Fall finden. Ja.
Wow. Wie geht's denn für dich weiter? Du sagst, du hast noch Träume und Ideen für dein Leben. Was wünschst du dir für deinen weiteren Weg?
Erstmal möchte ich jetzt mein Fachabitur machen. Ich mache das gerade in Gesundheit und Sozialem.
Natürlich.
Und es ist super toll. Die Klasse ist toll, jetzt auch mal hier, um das Thema aufzugreifen. Ich komme da an.
Super.
Ich hatte so schlimme Bauchschmerzen am ersten Tag und ich kam so gut da an. Die Lehrer sind größtenteils wirklich toll. Ich meine, unangenehme Menschen hat man immer, überall. So, ja. Die gibt es immer.
Ja, das ist einfach so.
Aber ich kam da so gut an und ich gehe gerne zur Schule. Und das zu sagen, ist so krass.
Ja.
Ich stehe morgens auf und denke mir, jetzt sehe ich meine Freunde.
Toll.
Ich hatte nie wirklich viele Freunde. Ich gab auch mal Zeiten, da hatte ich niemanden. Da waren meine Mama und meine Schwestern für mich da und mein Hund. So. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich steige jetzt in den Bus, ich mache meine Musik an und dann sehe ich gleich meine Freunde. Und dann lerne ich was, was mich weiterbringt, was mir hilft. Ja.
Wahnsinn.
Und dann, ja, ich habe einige Pläne. Ich bin da noch so ein bisschen am Rumschaukeln. Aber wichtig ist, dass man Pläne hat.
Ja.
Natürlich finde ich Psychologie ganz interessant.
Also, natürlich.
Total. Aufgrund meiner Dyskalkulie ist wahrscheinlich das Abitur ein bisschen schwierig für mich und auch das Studium, aufgrund der Statistiken und alles.
Ach ja, was sind schon Statistiken?
Ja, und sonst...
Oh, ein Wille ist es ein Weg.
Ja, das stimmt. Mhm. Aber sonst pflegerisch, Überraschung. Und ja, ich habe ja, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ein Praktikum in einem Hospizdienst gemacht. Und das hat mich so erfüllt, auch ich konnte da in die verschiedensten Bereiche reinblicken und reinschnuppern und habe da auch so tolle Menschen kennengelernt.
Hallo.
Ja, unter anderem.
Nein, da sind ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, ja.
Und da kommt man einfach an und entweder man kann es oder man kann es nicht.
Ja, das stimmt.
Vor allem Palliativ ist etwas, was man nicht lernen kann, sondern entweder man kann es oder man kann es nicht.
Ja.
Und da ich mich so aufgehoben gefühlt habe und so angekommen war, wird es wahrscheinlich dann irgendwas Pflegerisches in Richtung Ausbildung und dann in Richtung Palliativ, eventuell dann auch in Richtung Trauerbegleitung, psychologisch irgendwie unterstützend, genau, um einfach dann den Menschen zu zeigen, ich bin da, ihr könnt reden, alles rauslassen, wir malen Bilder zusammen, einfach schön, nicht immer so, das Leben ist immer so negativ und so, ja, alles doof. Aber die schönen Seiten sieht man so wenig, dass man lernen muss, vor allem auf die schönen Seiten besonders zu achten.
Ja. Ja. Und also, die sind jeden Tag da. Wir können jeden Tag in unserem Leben etwas finden, was Schönes. Egal, was gerade Graues alles umherschwirrt, aber es gibt immer irgendwelche Lichtmomente.
Das gebe ich auch noch mit, weil das ist super. Vor allem, wenn ihr auch betroffen seid, jetzt mal hier um aufs Thema Mobbing wieder zurückzukommen. Jeden Tag sucht ihr etwas, was ihr toll findet. Weil vor allem in der Schule auch oder auf dem Arbeitsplatz, wenn ihr da jeden Tag damit konfrontiert werdet, sucht euch was. Da ist ein schöner Baum. Dann ist das an diesem Tag euer Glücksmoment und daran werdet ihr den ganzen Tag denken.
Ja.
Also wirklich findet was, jeden Tag irgendwas anderes und schaut durch die Welt, guckt, schnuppert die Luft und dann schafft ihr das.
Oh.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, was ich dem noch hinzufügen soll. Ich wollte eigentlich nur einen Abschluss machen, aber ich belasse es dabei.
Ja.
Hast du noch irgendeinen Teil, wo du sagst, der muss noch mit rein, oder?
Fürs Erste. Ich hoffe, das wird nicht unsere einzige Folge, die wir hier jetzt aufnehmen werden.
Von mir aus nicht, nein.
Aber zum Thema Mobbing habe ich wirklich alles, was ich loslassen wollte, losgelassen und hoffe, dass es nur einem Menschen da draußen irgendwie hilft und denkt an mein Alter. Sag es!
17!
Ihr schafft das!
17! Clara, ich danke dir wirklich von Herzen. Ich bin total baff. Ich habe es ja vorher schon geahnt, aber du hast mich noch mehr umgehauen, als ich sowieso schon vermutet habe. Ich hätte dich auch alleine hier hinsetzen können, was mich jetzt auch nicht gebraucht.
Doch!
Nein. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bewundere wirklich deine Stärke, die du in deinem Alter schon hast und diese Klarheit, die du schon hast. Du kannst unfassbar stolz auf dich sein. Also ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, Chapeau. Und es war mir eine große Ehre, dass du heute hier bei mir gewesen bist. Vielen, vielen Dank.
Ja, jetzt möchte ich mich hier auch mal bedanken. Vielen lieben Dank auch, dass ich hier sein durfte und mal alles rauslassen durfte. Und ich fand das auch so toll und auch, was du alles erlebt hast. Du kannst auch so stolz auf dich sein. So, vielleicht bringt es dir nicht viel, das von einer 17-Jährigen zu hören. Aber damit du weißt, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr stolz auf dich. Ich bin eine davon.
Und eine 17-Jährige bringt mich gleich zum Weinen.
Nein, aber ich fand das super toll heute. Also mir fehlen auch die Worte. Ich fühle mich total frei und ja, hoffe, die Folge gefällt. Und
da bin ich mir sicher.
Ja, ich freue mich.
Das wusste ich vorher schon. Man hat ja immer vorher, also mir geht das immer so, ich habe vor den Folgen immer schon ein Gefühl. Und die ist wieder sehr besonders geworden. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
Dann, ihr Lieben, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf. Und vor allem bleibt so, wie ihr seid, denn ihr seid toll, so wie ihr seid.
Ja.
Also bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das war Gedankenknoten. Immer mittwochs, überall, wo es Podcast